Amen, das hört sich gut an. Ja, wir sind heute am Ende unserer langen Reise durch das Johannesevangelium angekommen. Ich weiß nicht, wie lange sind wir schon darin unterwegs? Bestimmt so 2 Jahre oder so, keine Ahnung. Aber ziemlich lang haben wir diese Reise, gehen wir diesen Weg und wir haben dabei den Sohn Gottes gesehen. Den Sohn Gottes, Jesus Christus, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit als Gott voller Gnade und Wahrheit. Und wir sahen diesen herrlichen Sohn Gottes in seinem öffentlichen Dienst, dann in seinem privaten Dienst an seinen Jüngern und dann in seinen schweren Weg ans Kreuz von Golgatha für unsere Schuld, aber auch seine Auferstehung in großer Macht. Und Jesus, er erlebt und er ist wirklich da, er ist auch heute Morgen hier und er will zu uns reden. Wenn wir ihm ein offenes Ohr schenken, dann will er unser Herzen berühren. Und das hoffe ich sehr, dass er das macht. Wir lesen die letzten Verse in Kapitel 21, die Verse 15 bis 25 in Johannes Evangelium. Und das Thema dazu lautet: Lebe neu deine obersten Prioritäten. Lebe neu deine obersten Prioritäten. Da schreibt der Johannes zum Schluss: Als sie nun, die Jünger und Jesus, gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als Jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte: Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus zu diesem sah, spricht er zu Jesus: Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die geschrieben werden. In unserem heutigen Text geht es darum, wie Jesus Christus in seiner großen Gnade Petrus, der ihn ja dreimal verleugnete, wiederherstellt und ihn zum Dienst als Hirte beruft. Man muss sich das mal vorstellen, was das für eine Gnade ist, die Petrus erfahren hat. Stellt euch vor, ihr werdet von einem lieben Menschen in eurem Leben zutiefst enttäuscht. Dieser Mensch verletzt euch, eure Gefühle und alles andere, was euch betrifft. Wie ist es oft bei uns so schnell der Fall, dass wir bitter gegen diesen Menschen werden, dass wir solche Menschen meiden, ihnen aus dem Weg gehen und nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Aber Jesus Christus ist da ganz anders. Er lebt uns im Umgang mit Petrus vor, wie wir mit Leuten umgehen sollen, die uns enttäuscht haben, die uns verletzt haben. Und das wird deutlich: Wir sollen ihnen in Gnade begegnen. Und das genau tut Jesus hier mit Petrus. Gott ist hier ein Gott der Neuanfänge. Das sehen wir durch die gesamte Bibel und das sehen wir auch bei Petrus hier. Petrus, er tat wirklich aufrichtig Buße über seine Sünde und so konnte Jesus einen Neuanfang mit ihm starten. Jesus war ja über das Versagen Petrus eigentlich nicht überrascht. Er ist ja Gott und er wusste alles. Und er wusste das, und er sagte ihm das voraus, dass es so kommen wird. Und er wusste auch, aber dass er sich wieder bekehren würde. Dann schlag mal zu Lukas Kapitel 22 auf. Da sagte das nämlich Petrus, Lukas 22, Vers 32. Da sagte, dass der Teufel die Jünger begehrt hat zu sieben wie den Weizen. Und er sagte zu Petrus, Vers 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und jetzt kommst, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also Jesus wusste, Petrus, er wird versagen. Er wird versagen diese Nacht, wo Jesus verurteilt wurde. Aber er wird auch umkehren, er wird zu Buße kommen. Und er gibt ihm da einen Auftrag auf. Und das ist so wunderbar zu sehen, wie Gott wieder neu mit Petrus anfängt. Wie er ihn, den Gefallenen, aufrichtet. Und ihr Lieben, das will er auch mit uns immer wieder tun. Denn wir fallen auch immer wieder hin in der Nachfolge, in den Weg mit Jesus. Und oft denken wir, oh, wir haben so viel Schuld und wie kann Gott mich noch annehmen in dem, was ich getan habe? Aber wir irren uns da, wenn wir denken, Gott nimmt uns nicht mehr an. Denn Petrus, er hat so sehr versagt und doch wagte der Herr mit ihm einen Neuanfang. Und das ist das Wunderbare zu sehen. Petrus ging in den Versen ja vorher auf eigene Initiative mit den sechs anderen Jüngern fischen. Und sie fischten die ganze Nacht durch. Aber der Text sagt, dass sie überhaupt nichts fingen in dieser Nacht. Und Gott führt es so, damit er ihnen eine Lektion mitteilte. Er zeigte ihnen damit, wie schwach sie sind ohne Jesus, wie schwach sie sind in ihrer eigenen Kraft. Und er zeigt ihnen auf, dass sie total falsche Prioritäten gesetzt haben. Und jetzt durch das Gespräch mit Petrus macht er ihm, seinen Jünger und uns deutlich, was unsere obersten Prioritäten sind, die wir leben sollen. Was sind das für welche? Deine erste oberste Priorität ist es, Christus zu lieben und ihm allein zu dienen. Christus zu lieben und ihm allein zu dienen. Verse 15 bis 17, da spricht Jesus mit Petrus und stellt ihm drei Fragen. Und Jesus hat dir ein Wunder getan und seine Jünger versorgt mit einem Frühstück. Und er wendet sich dann ganz persönlich dem Petrus zu, um mit ihm ein wichtiges Gespräch zu führen. Und ich glaube, dieses Gespräch hat wohl Petrus nie wieder vergessen. Er hat ja vor ein paar Tagen Jesus öffentlich dreimal an einem Kohlenfeuer verleugnet. Obwohl er vorher große Sprüche machte, er würde das nicht tun. Aber er hat es getan. Und nun stellt Jesus ihn öffentlich mit auch drei Fragen, drei Verleugnungen, drei Fragen wieder her für den Dienst. Jesus und Petrus hatten sich wohl schon mal einmal privat getroffen nach der Auferstehung. Das berichtet uns Lukas in Kapitel 24, Vers 34. Aber da sprach Jesus wohl nicht mit Petrus, wie er es jetzt tut und wie er ihn jetzt wieder in seinen öffentlichen Dienst einsetzt. Jesus, er vergab Petrus völlig. Das sieht man mit seinem Umgang mit Petrus. Da ist keine Bitterkeit gegenüber ihm da. Da ist kein Vorwurf von seiner Sünde. Da ist überhaupt nichts, kein Groll in seinem Herzen gegenüber Petrus. Er offenbarte ihm seine Gnade. Und nach der Auferstehung, da hat er... ist er begegnet seinen Jüngern und auch Petrus und er sprach ihnen alle Frieden zu, den Frieden von Gott. Aber auch wenn er mit den anderen jetzt Frieden der Vergebung von Jesus zugesprochen kam, wie stand es jetzt in seinem Auftrag zum Dienst? Und deshalb fragt ihn Jesus dreimal nach seiner Liebe zu ihm. Und das ist die Voraussetzung zu einem Dienst für Gott, für einen Dienst, ein Leben wie Jesus, die Liebe. Und Jesus sprach Petrus dabei besonders an, ob der ihn mehr lieben würde als die anderen Jünger. Nun, warum macht das Jesus hier? Er tut das, weil sich Petrus besonders schuldig gemacht hat an Jesus mit der Verleugnung. Er hat ihn öffentlich verleugnet, was die anderen Jünger nicht getan haben. Und auf Petrus war auch eine besondere Verheißung, die Verheißung, dass auf ihn die Gemeinde gebaut werden sollte. In den Versen fällt auf, dass Jesus hier Petrus anspricht, nicht mit normalen Namen, mit dem er ihn normal angesprochen hat. Normal hatte er zu ihm immer gesagt, Petrus. Aber hier spricht er ihn immer an mit Simon, Sohn des Jonas oder Johannes. Das war der Name seines Vaters. Warum macht er das hier? Warum spricht er Petrus nicht mit normalen Namen an? Er macht das, weil Petrus, das war ja der Name, der ihm Jesus gab. Und der heißt in Griechischen übersetzt Fels. Und das sollte Petrus sein. Er sollte ein unbeweglicher Fels sein. Ein starker, fester Felsen in einer Brandung, der auf Christus scheinen sollte. Aber in der Nacht, wo Jesus verurteilt wurde, war Petrus das nicht. Er war wie ein leichter Kieselstein, der weggeschwemmt wurde von der Brandung dieser Welt. Und deshalb spricht Jesus ihm mit seinen alten Namen an, um ihm das bewusst zu machen. Und Jesus stellt Petrus dreimal die gleiche Frage, worauf ihm Petrus auch prompt antwortet. Und dabei müssen wir aber etwas beachten. Und zwar müssen wir beachten, was stehen da für Wörter im Grundtext. Die Bibel ist ja im Grundtext des Neuen Testaments in Griechisch geschrieben. Und das zu beachten ist an dieser Stelle besonders wichtig. Wir in Deutschen haben leider nur ein Wort für Liebe. Und damit meinen wir den gesamten Spektrum, was Liebe angeht. Aber im Griechischen ist das nicht so. Im Griechischen gibt's mehrere Worte für Liebe. Und die drücken eine bestimmte Art von Liebe aus. Zum Beispiel ist da das Wort Eros. Das beschreibt die Liebe von Mann und Frau in der Ehe. Das Wort Eros. Aber hier im Text stehen zwei andere Arten von Liebe. Jesus fragt Petrus in den beiden ersten Fragen, ob er ihn liebe mit dem Wort Agapo. Das kennen manche von euch. Das ist eine besondere Liebe oder der höchste Grad von Liebe. Das ist die Liebe, wie Jesus uns am Kreuz geliebt hat. Das ist die Liebe, wie Jesus hier mit Petrus umging. Diese Liebe, sie gibt sich völlig für den anderen hin, ohne auf sich selber zu schauen. Und Jesus fragt Petrus, ob er ihn denn so lieben würde, so selbstlos. Aber Petrus, er kann das nicht sagen. Er verwendet, obwohl er sagt, Jesus, ich liebe dich, er verwendet ein anderes Wort für Liebe, nämlich das Wort Philio. Das ist eine Liebe von geringerem Grad als Agape. Denn damit drückt man die Liebe in der Freundschaft aus. Wenn ich zum Beispiel zwei Menschen lieben, freundschaftlich, dann sagt man zu ihm, ich hab dich Philio, ich hab dich gern, ich mag dich einfach. Aber was sagt uns das jetzt? Warum hat er nicht Agape gesagt? Ich glaube, er hat noch sein Versagen vor den Augen. Und er hat noch vor Augen, wie er große Sprüche gemacht hat. Und wie er gesagt hat, Jesus, ich werde dich überhaupt nicht verraten. Und das hat er, glaube ich, noch vor Augen. Und er weiß, er ist schwach. Und deshalb, glaube ich, hat er hier nicht den Mut, mit dem starken Wort Agape zu antworten. Ich glaube, Petrus, er hat etwas gelernt. Er möchte nicht wieder den Mund zu voll nehmen und dann doch versagen. Aber er betont trotzdem, Jesus, ich liebe dich, ich mag dich, ich hab dich gern. Und das betont er auch nach der zweiten gleiche Frage Jesus. Aber bei der dritten Frage, die Jesus Petrus fragt, die für uns gleich aussieht, ist wieder ein Unterschied im Grundtext. Denn Jesus fragt hier Petrus nicht mehr mit dem Wort Agapo, mit der selbstlosen Liebe, sondern er fragt ihn jetzt mit dem gleichen Wort, wie Petrus ihm geantwortet hat, nämlich mit dem Wort Philio. Und damit geht Jesus auf die Stufe des Petrus herunter und hinterfragt auch diese Liebe, dessen sich Petrus sicher war. Und das machte Petrus traurig, steht im Text, so dass er nach ein besseres Verständnis seines Herzens suchte. Und er beruft sich in seiner Antwort dann auf die Allwissenheit Jesu. Er sagt zweimal: Jesus, du weißt, Herr, du weißt alle Dinge. Und er sagt damit: Jesus, du kennst mich doch. Du weißt doch, du hast mein Verleugnen vorausgesagt und mich angesehen, als der Hahn krähte. Aber du weißt doch auch, dass es mir leid tat und dass ich dich wirklich lieb habe. Ich habe dich wirklich lieb. Ich kann das nicht leugnen und jetzt mit Nein antworten. Er hatte diese Liebe zum Herrn. Diese Liebe, weil er Vergebung durch Jesus Christus erfahren hat. Und wie an den beiden ersten Fragen kommentiert Jesus diese Aussagen Petrus nicht. Und er bezweifelt das auch nicht, dass Petrus ihn lieben würde, sondern er gibt ihm dreimal einen Auftrag. Denn die Liebe zu Petrus zu Jesu kann sich nur in einem realisieren. Das ist nämlich in dem Dienst für ihn, für seine Herde, für die Gemeinde, die bald zu Pfingsten geboren werden wird. Er sagt zu Petrus mit eigenen Worten: Petrus, wenn du wirklich mich liebst, wirst du lieben das, was ich liebe. Wenn du wirklich mich liebst, wirst du lieben das, was ich liebe, meine Gemeinde. Und er soll die Herde Gottes weiden und hüten. Und bald wird es so sein, dass er einer der Leiter der ersten Gemeinde sein wird. Und er wird eine große Verantwortung haben. Und Verfolgung und Widerstand würde auf ihn und die Gemeinde zukommen. Das wird so kommen werden. Und darum benötigt die Gemeinde beständiges Weiden, beständiges Hüten, beständiges Pflegen. Auch werden sie bedroht werden, die Schafe und Lämmer, das heißt die Jungen und Altgläubigen, werden durch Wölfe bedroht werden. Und das wird Petrus viel kosten, sich für die Gemeinde einzusetzen. Aber was er zum Dienst allein braucht, ist Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus ist das einzige annehmbare Motiv im Dienst für ihn. Das ist die Voraussetzung dafür. Das hat oberste Priorität in seinem Leben. Und ihr Lieben, so ist es auch bei uns. Und Jesus fragt dich heute ganz persönlich. Er fragt mich, er fragt dich. Und er fragt dich: Hast du mich lieb? Liebst du mich? Wie sieht es aus mit deiner Liebe zu mir? Zeigst du deine Liebe zu mir, indem du das liebst, was ich liebe? Natürlich ist es so, dass wir Menschen von Grund auf nicht Gott lieben, Jesus lieben. Das ist ja eigentlich die größte Sünde überhaupt, dass wir mit Gott nichts zu tun haben wollen von Haus aus. Kein Mensch tut das. Unsere Liebe zu Jesus und seiner Gemeinde ist eigentlich nur eine Reaktion auf seine Liebe zu uns, die er bewiesen hat am Kreuz von Golgatha. Und da aus dieser Liebe, weil wir Liebe erfahren haben durch Jesus, lieben wir Jesus selber und wir lieben auch seine Gemeinde. Und das war auch bei Petrus so. Und wie drückt sich diese Liebe aus zu Jesus? Wir werden lieben, was Jesus liebt. Und Jesus liebt über alles seine Gemeinde. Sie ist sein Allerliebstes, sie ist seine Braut, sein Allerwertvollstes. Wenn du Alex fragen würdest, was ist dein Allerliebstes momentan, dann würde er sagen: Amelie, ist ja klar, sie wird bald seine Braut sein. Und genauso ist es bei Jesus. Die Gemeinde ist das Allerliebste, sein Allerliebstes. Und wenn ich ständig ein Problem mit einer Gemeinde habe, oder mit den Leitern in der Gemeinde, oder mit Geschwistern in der Gemeinde, oder wenn ich Probleme habe im Umgang mit der Gemeinde, wisst ihr, was das ausdrückt in meiner Liebe zu Jesus? Es drückt aus: Jesus, ich liebe dich nicht, denn ich liebe mich das, was du liebst. Wisst ihr, ich kann nicht Gott lieben und sagen, ich liebe Gott, und behaupten, Ja, und mein Bruder, der mein Nächster ist, hassen, den ich sehe, das sagt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn ich das behaupte, dass ich Gott liebe, aber meinen Bruder hasse und ihn verleugne, dann bin ich ein Lügner, sagt Johannes. Wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit der Gemeinde Jesu umgehe, zeigt meine Liebe zu Jesus. Liebe zu Gott in der Vertikalen drückt sich immer aus in der Horizontalen, wie ich in Beziehungen mit Menschen umgehe. Nun, wir alle wissen, wie schwer es ist, Menschen zu lieben, die uns vielleicht verletzt haben oder ja, die uns vielleicht nicht so gesonnen sind. Wir alle wissen das. Die Frage ist, was gibt uns denn die Kraft zu lieben? Was gibt uns denn die Kraft, die Motivation zu lieben? Ich glaube, das ist alleine das Evangelium. Wisst ihr, das Evangelium Jesu Christi, das will uns nicht nur retten von unserer Sünde, sondern es will uns auch die Kraft geben zu einem Leben, was Gott ehrt. Wenn ich auf Jesus schaue, auf sein Evangelium und wie er Menschen annimmt, wie er Menschen liebt, obwohl sie unvollkommen sind, dann gibt mir das die Kraft, ihn nachzuahmen und auch Liebe zu anderen Menschen zu haben, wo ich vielleicht keine Liebe erfahre. Und das sehen wir auch bei Petrus, denn er hat so versagt in seinem Leben und er hat erfahren die Gnade Gottes in seinen Sohn, in Jesus Christus. Jesus hat ihm vergeben in seinem Evangelium. Und diese Liebe im Evangelium trieb ihn an, auch Jesus zu lieben und ihm zu dienen, seiner Gemeinde. Und das, denke ich, ist so ein Kreislauf. Wenn wir versagen, dann kommen wir zu Jesus, wir bekennen ihm seine Schuld und wir erfahren Gnade. Und die Folge darauf soll sein, dass wir dadurch Jesus mehr lieben. Denn wenn uns viel vergeben ist, werden wir mehr lieben. Wir werden Jesus mehr lieben. Und das sehen wir bei Petrus, wie er das gemacht hat. Wir sehen das, wie er mehr geliebt hat, eben weil er Gnade erfahren hat. Zum Beispiel sehen wir das beim Fischfang. Als nämlich Jesus ans Ufer kam, und er Jesus erkannte als Herrn, Johannes ihm das sagte, dann waren ihm die ganze Fische egal, die sie gerade gefangen haben. Und er sprang sofort aus dem Boot und wollte nur eins, und zwar bei Jesus zu sein. So sehr war seine Liebe zu Jesus, so sehr war seine Antwort auf die Liebe Jesu zu ihm. Und so sehr liebte er Jesus für seine Vergebung, die er erfahren hat. Also unsere Liebe zu Jesus und seiner Gemeinde ist immer eine Reaktion auf seine Liebe zu uns. Und das ist etwas Zentrales im Leben als Christ. Wenn ich das nicht im Blick habe, dann ist Christsein so ein Riesenkrampf, weil ich werde merken, ich schaffe es nicht. Ich kann mich trampeln, aber ich kann nicht so lieben, wie es Gott von mir fordert. Also das ist sehr zentral. Ohne dem ist es unmöglich, so zu lieben. Im vorigen Jahrhundert lebte er mal in Wuppertal, ein Lederhändler, und der war ein rechter Seelsorger. Und zu dem kam einmal ein junger Mann und sagte, wenn Jesus mich fragen würde heute, hast du mich lieb? Dann kann ich ihm nicht antworten, denn mein Herz ist so kalt gegenüber Jesus. Da antwortete der Lederhändler, Freund, dann dreh doch die Frage mal um. Frage du den Heiland, hast du mich lieb? Ein Augenblick war es still und dann fing sein Gesicht des jungen Mannes an zu leuchten. Und ihm ging nun die Liebe auf, die Jesus zu ihm hat. Und darin entzündete sich auch sein Herz in der Liebe zu Jesus. Und das genau ist, denke ich, bei Petrus geschehen. Durch die Liebe Jesu ist seine Liebe zu ihm und zu der Gemeinde entfacht. Und genauso soll das auch bei uns sein. Das Evangelium, wie gesagt, will das in unsere Herzen bewirken. Wir selber sind unfähig, so zu lieben. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Nehmen wir an, da ist eine Person in deinem Leben, wo es dir so schwerfällt, die zu lieben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Person hat dich verletzt. Und es fällt dir so schwer, diese Person zu lieben, ihr zu vergeben. Und das kann heute unter uns der Fall sein, dass es so einen Fall gibt. Wie gibt dir das Evangelium jetzt die Kraft, diese Person trotzdem zu lieben? Indem du schaust, wie Jesus dich im Evangelium selber liebt und wie er auch diese Person liebt und angenommen hat und wie er dir vergeben hat und wie er dieser Person im Evangelium vergeben hat. Und darin, wenn du darauf schaust, kannst du Gott nachahmen in dem, was er mit uns gemacht hat. Und diesen Blick brauchst du. Wenn du den nicht hast, wirst du echt ständig versagen. Und ich kenne das genauso in meinem Leben. Jesus zu lieben und ihm zu dienen, das hat oberste Priorität in unserem Leben. Wie geschieht das in deinem Leben? Ich denke, für uns Älteste ist klar, es geschieht daran, dass wir uns um euch kümmern. Dass wir euch hüten, dass wir euch weiden, dass wir euch versuchen zu ernähren mit Gottes Wort. Und das wollen wir auch, wenn ich sprechen darf, für uns Älteste. Wir wollen euch auf euch Acht geben. Wir wollen für euch da sein. Wir wollen für euch da sein, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr Seelsorge braucht, wenn ihr Not habt. Dann wollen wir für euch da sein. Natürlich versagen wir darin viel und besonders der vor euch steht, hat da viel zu lernen. Aber unser Wille ist es, euch zu hüten, euch zu weiden, aus Liebe, aus dem Evangelium. Aber ich glaube, für euch ist es vor allem nicht zuerst der Dienst an der Gemeinde, wie du das praktisch umsetzen kannst. Ich glaube, als erstes kommt immer dein Dienst zuerst an deinen Ehemann, an deine Ehefrau. Das hat erste Priorität in deinem Leben und auch an deinen Kindern. Und dann irgendwann kommt die Gemeinde. Die Familie, sie hat meiner Meinung nach Vorrang vor der Gemeinde. Und das sollten wir beachten. Und das möchte ich auch persönlich leben. Nun ist die Frage, setzte das Petrus denn um, diesen Auftrag in sein Leben? Ja, er machte das. Er war ein hervorragender Hirte. Ich glaube, wie gesagt, er hat dieses Gespräch niemals vergessen mit Jesus. Das, was er erfahren hat, diese Gnade in sein Leben. Und wir sehen in seinen Briefen, wie er die Gemeinde vorbildlich hütete, wie er sie auch bewahrte vor Irrlehre. Und er gab das, was er erlebte, auch an andere weiter, an andere Älteste. Wenn ihr 1. Petrus 5 aufschlägt, da sagt er das Gleiche nämlich zu den Ältesten. Da heißt es, gibt er Anweisungen an sie, 1. Petrus 5, 1-3. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Und jetzt das gleiche Wort, wie Jesus ihm sagt, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich übt, nicht mit schändlichen Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also Petrus, er lebte das und er gab das selber an andere Älteste weiter. Er war ein hervorragender Hirte. Natürlich war er nicht perfekt, er war auch ein Versager. Wir sehen das in Galater 2, wo er Menschen mehr fürchtete als Gott und Paulus ihn auch zurechtweisen musste. Aber er hat das Hervorragende umgesetzt. Er zeigt, wie die Gnade Gottes im Evangelium der treibende Motor in seinem Leben war. Das Evangelium gab ihm die Kraft zu leben, wie Jesus es wollte. Also Jesus macht Petrus deutlich, deine oberste Priorität ist es, mich zu lieben und mir zu dienen. Und das ist auch unsere oberste Priorität. Die zweite oberste Priorität, die dazugehört und die eigentlich ineinander geht, ist es, dass wir Christus folgen und dass wir alleine auf ihn schauen. Christus zu folgen und alleine auf ihn zu schauen, das ist eine weitere oberste Priorität. Vers 18 bis 19 kündigt ihm Jesus etwas an. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus erstellt Petrus drei wichtige Fragen und dann gibt er ihm eine Prophetie, die über seinen Tod die seinen Tod betrifft. Als Petrus nämlich jung war, hatte er große Bewegungsfreiheit. Er ging, wohin er wollte, er gürtete sich und machte, was er wollte. Das tut übrigens jeder Mensch von Grund auf. Jeder macht, was er will eigentlich. Zieht auf seinen Weg. Und Petrus war besonders eifrig dabei, denn er war ein Jünger, der einen großen Eifer hatte, eigenwillig war, und er traf oft rasche Entscheidungen. Dinge, die er rasch entschieden hat und die er später auch bereute. Und das war auch gerade der Fall, denn er ging auf eigene Initiative los, um aus eigener Kraft Fische zu fangen. Doch der Herr sagt ihm hier voraus, dass es am Ende seines Lebens wird es nicht mehr so sein. Denn er wird lernen, diesen Eigenwillen abzulegen und Jesus Herr seines Lebens sein zu lassen. Der Geist Gottes, er würde ihn treiben und er würde ihn führen dorthin, wo er nicht freiwillig gehen würde. Und Johannes erklärt, dass Jesus sagt, um anzudeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen würde. Und Jesus macht ihm dadurch deutlich, Petrus, du sagst, du liebst mich, aber wenn du wirklich mich liebst und mir nachfolgst und mir als Hirte dienst, dann wird dich das auch dein Leben kosten. Und Jesus zeigt ihm, dass er einen ähnlichen Weg gehen muss in seinem Leben, wie er selbst gehen musste. Als Johannes diese Zeilen schrieb, war wohl Petrus schon tot. Denn Johannes schreibt ziemlich spät, um die 90er Jahre nach Christus. Die Schrift, die berichtet nichts über den Tod des Petrus. Petrus schrieb in seinem zweiten Brief, etwa 67 nach Christus, nur selber darüber, dass er bald sterben würde. 2. Petrus 1, 12 bis 15. Aber wir wissen von Aufzeichnungen der frühen Kirchengeschichte, dass Petrus unter dem schrecklichen Kaiser Nero gekreuzigt wurde, wie auch Jesus gekreuzigt wurde. Eusebius, er zitiert das Zeugnis von Clemens von Alexandria, da berichtet, dass Petrus der Kreuzigung seiner eigenen Frau zusehen musste, bevor er selbst gekreuzigt wurde. Als er sah, wie sie zur Hinrichtung geführt wurde, so Clemens, rief Petrus ihr zu, denke an den Herrn. Als Petrus dann an der Reihe war, bat er, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, da er sich nicht für wert hielt, genauso wie sein Herr zu sterben. Und damit war er ein Riesenzeugnis dafür, wie Gott einen Menschen in Beschlag nehmen und wie Gott einen Menschen erfüllen kann und wie Gott es wert ist, dass man sein Leben für ihn hingibt. Und Jesus rief Petrus erneut in die Nachfolge und er zeigte damit, dass das oberste Priorität hat in seinem Leben, die Nachfolge. Und Jesus nachzufolgen ist das gleiche wie Jesus zu lieben. Das hat auch in unserem Leben oberste Priorität. Auch wenn das für uns Schwierigkeiten bedeuten kann und schwere Lebenserfahrungen, wie das Petrus auch erleben würde. Nachfolge ist nie einfach. Es kostet uns eigentlich alles. Aber doch ist es der größte Segen für unser Leben. Jesus aus Liebe nachzufolgen, das ist eigentlich das Zentrum des Christseins. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann heißt das eigentlich vereint, er folgt Jesus nach. Das ist nicht einfach nur ein Name. Das bedeutet, nicht eigene Wege zu gehen, wie es die gesamte Menschheit unter der Sünde macht, sondern Jesus Herr sein zu lassen, auf ihn zu hören und ihm aus Dank und Liebe für seine Erlösung zu folgen und zu gehorchen. Und Nachfolge, sie ist auch etwas Dauerhaftes. Das sieht man in der Zeitform, in dem Jesus die Wörter zu Petrus sagt, folge mir nach. Das heißt, man muss sich immer wieder dazu entscheiden, Jesus zu folgen, immer wieder aufmachen, Jesus nachzugehen und nicht sich selber oder der Welt zu folgen. Es passiert so schnell, dass man von dem richtigen Weg abkommt in der Nachfolge. Um falsche Prioritäten im Leben setzt, dass Dinge viel zu wichtig werden, die Jesus eigentlich gar nicht wichtig sind. Und ich kenne das sehr gut in meinem Leben. Und Petrus auch, er wollte wieder zurück in seinen alten Beruf. Er hatte 3 Jahre lang mit Jesus gelebt, er ist ihm nachgefolgt und jetzt will er auf einmal wieder zurück in seinen alten Beruf, obwohl er so viel mit seinem Herrn erlebte. Aber der Herr, er rief ihn immer wieder und er rief ihn hier in seiner Treue wieder in die Nachfolge. Und vielleicht tut er das auch bei dir heute Morgen, wo Jesus ganz persönlich zu dir sagt, folge mir nach. Du bist mir in der letzten Zeit nicht nachgefolgt. Andere Dinge sind dir wichtiger geworden als ich. Mach dich wieder auf, bekenne das. Erkenne an, dass ich dein Schöpfer und dein Erlöser und dein Herr bin und dass ich Anrecht habe auf dein Leben, dass du mir nachfolgst. Und bei Jesus, wir dürfen immer wieder anfangen bei ihm. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und Dinge ihm bekennen, die schiefgelaufen sind. Und wir dürfen wieder neu uns aufmachen, ihm zu folgen. Petrus, er machte das. Er lernte aus seinen Sünden. Und er folgte Jesus treu bis hin zum Märtyrertod, sodass er etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein konnte. Aber ein Problem gab es da noch für Petrus. Denn nachdem ihm Jesus den Tod ankündigte, kam bei ihm in sein Herzen eine Frage auf. Vers 20 bis 22. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seiner Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die Ankündigung Jesu gegenüber Petrus, gegenüber seinem Tod, veranlasste ihn, sich umzudrehen, zurückzuschauen, auf Johannes zu schauen. Denn er war ja der Jünger, wo jeder wusste, den liebt Jesus. Und anhand der Umstände kam bei ihm diese menschliche Frage in den Sinn, Jesus, was ist denn mit diesem, den du so sehr liebst? Wird er auch als Märtyrer sterben, wie ich das machen muss? Was ist denn mit seiner Zukunft? Und Petrus war nicht so sehr besorgt um die Zukunft des Johannes, wie es ein wahrer Hirte sein sollte. Er verglich sich in diesem Punkt mit Johannes. Und deshalb fragte er Jesus diese Frage. Und das ist ganz menschlich. Stellt euch vor, jemand sagt euch eure Zukunft voraus und er sagt euch, eure Zukunft, die wird nicht besonders rosig sein. Die wird schwer sein für euch. Da ist man schnell geneigt, auf andere zu schauen und sich zu vergleichen und zu fragen, ja, was ist denn mit dem und dem und dem? Und den Fehler machte Petrus hier. Er schaut nicht alleine auf Jesus, sondern zieht sich nach den anderen um. Aber Jesus macht ihm deutlich, Petrus, das hat dich überhaupt nicht zu kümmern, was mit Johannes ist. Schau gar nicht auf ihn, sondern halte allein mich im Blick in der Nachfolge. Schau allein auf mich. Und Jesus trägt die Verantwortung für das Leben jedes Gläubigen und nicht wir Menschen. Und deshalb muss ihn Jesus ermahnen und wiederum auffordern, ihm nachzufolgen. Er sagt, folge du mir nach. Und das Du ist im Griechischen besonders betont, wo er zeigt, Petrus, das geht dich nichts an. Du hast mir nachzufolgen in dein Leben. Du hast alleine auf mich zu schauen und nicht auf andere. Und ich denke, das ist ein Punkt, den Petrus hier macht, diesen Fehler. Ich glaube, das passiert auch uns immer wieder in der Nachfolge. Ich kann mich da gut erinnern, dass ich diesen Fehler begangen habe, denn ich war ja auch mal jung und ich habe auch mal eine Frau gesucht. Und ich weiß noch ganz genau, wie es mir passiert ist, dass ich da oft auf Brüder geguckt habe, die schon eine Frau hatten. Eine sehr, sehr hübsche Frau. Und ich habe mich dann oft verglichen und habe so gesagt, ich will auch so eine Frau haben, die ich jetzt Gott sei Dank habe. Der hat sich erbarmt über mich. Aber da kam oft so Neid in mein Herzen auf, der hat das und das und das und ich nicht. Ich habe mich verglichen. Und das hat mich natürlich total gehindert in der Nachfolge. Und ich habe dadurch eigentlich Jesus ausgedrückt. Jesus, ich weiß es besser in meinem Leben und ich habe eigentlich das und das verdient. Schenk mir das. Aber das heißt nicht, Jesus Herr sein zu lassen über sein Leben. Und es ist mir auch passiert, dass ich mich oft verglichen habe mit Leuten, die mehr können oder die besser aussehen als ich. Und das hat mich total runtergezogen, diese Vergleiche. Merkt ihr, wie selbstsüchtig solche Fragen sind, solche Gedanken sind? In der Nachfolge ist dieser Blick weg von Jesus sehr, sehr gefährlich. Und der Herr ermahnt Petrus wirklich scharf, das zu tun, das nicht zu tun. Denn der Plan Gottes mit anderen, der geht uns überhaupt nichts an. William MacDonald, er schreibt dazu treffend: Wenn wir uns die Worte des Herrn zu Herzen nehmen würden, dann wäre dadurch manches Problem unter dem Volk Gottes gelöst. Es ist so leicht, verbittert zu werden, wenn wir sehen, dass es den anderen besser geht als uns. Der Herr erlaubt ihnen, ein Haus zu bauen, einen neuen Wagen, ein Wochenendhaus am See. Andere, die wir für weniger hingegeben halten, erfreuen sich an bessere Gesundheit, während wir zwei oder drei chronischen Krankheiten haben in unserem Leben. Die anderen Familien haben gut aussehende Kinder, die sich im Sport und in anderen Schulfächern auszeichnen, und die unseren gehören eben nicht dazu und eher zum gewöhnlichen Mittelmaß. Wir sehen andere Gläubige Dinge tun, wozu wir keine Freiheit haben. Und auch wenn die Dinge in sich nicht sündhaft sind, werden wir bitter über die Freiheit der anderen. Und was vielleicht noch trauriger ist, schreibt MacDonald, es gibt sogar einen gewissen Grad professioneller Eifersucht unter den Arbeitern im Werk des Herrn. Der eine Prediger ist gekränkt, weil der andere populärer ist oder mehr Freunde hat oder bekannter ist. Ein anderer ist verletzt, weil sein Kollege Methoden verwendet, denen er nicht zustimmen könnte. All diese unwürdigen Einstellungen werden von dem Wort des Herrn mit eindringlicher Schärfe verurteilt. Was geht das dich an? Folge du mir nach. Es geht uns wirklich nichts an, wie der Herr mit anderen Christen umgeht. Unsere Verantwortung ist es, ihm treu zu folgen. Wie immer das auch aussehen mag, den Weg, den er uns vorgezeichnet hat. Und diesen Weg sollen wir, ihr Lieben, annehmen. Wir sollen nicht auf andere schauen. Auch wenn das vielleicht bedeutet für uns, Single zu bleiben oder ein Leben lang krank oder arm zu sein oder nicht so talentiert oder hübsch zu sein. Jesus ist der Herr und er meint es immer gut mit uns, egal wie unser Leben aussieht und welche Umstände wir unser Leben haben. Er hat jeden von uns auf eine einzigartige, wertvolle Art und Weise gemacht. Also richte deinen Blick geradeaus auf Jesus in der Nachfolge. Schaue nicht auf andere. Das wird dich immer lähmen. Das wird dich immer runterziehen. Das wird dich immer vom Weg in der Nachfolge abbringen. Und das hat oberste Priorität, sagt Jesus hier Petrus. Übrigens, wisst ihr, wann Schafe am wenigsten streiten? Sie streiten am wenigsten, wenn sie alle den Hirten folgen. Wenn sie auf der Weide sind und miteinander Zeit haben und nicht auf den Hirten schauen, dann streiten sie am meisten. Aber wenn sie alle den Hirten nachfolgen, streiten sie am wenigsten. Wollte ich nur so anmerken. Am Ende angekommen seines Evangeliums musste Johannes noch einiges klarstellen. Es gab einige Gerüchte in der Gemeinde da über ihn, weil Jesus das zu Petrus sagte. Aber da ich denke, dass wir nicht so Probleme mit Gerüchte haben und die Zeit schon vorangeschritten ist, werde ich das mal weglassen. Und Johannes bezeugt auch, dass sein Evangelium wahr ist, was er geschrieben hat in den letzten Versen. Und er könnte noch viel schreiben darüber, aber er hat einzige Erlebnisse ausgewählt, um zu bezeugen, Jesus Christus ist der Messias, der Sohn Gottes. Also größtenteils ging es heute in der Predigt unsere Prioritäten neu zu überdenken und neu versuchen zu leben. Der Lauf der Zeit bringt auch für uns Christen mit, dass unsere Prioritäten ganz schnell verschoben werden. Dass uns die Arbeit vielleicht so wichtig wird, dass uns Karriere machen so wichtig wird, dass uns Geld so wichtig wird, dass uns vielleicht auch Familie gründen viel zu wichtig wird und Dinge, die sich alle über Jesus im Laufe der Zeit stellen, Prioritäten, die sich verschieben. Und deshalb müssen wir immer wieder überdenken, was sind unsere obersten, was sind unsere wichtigsten Prioritäten Und wir haben anhand des Gesprächs Jesu von Petrus gesehen, dass es erstens unsere oberste Priorität ist, und das steht über allen anderen, Jesus über alles zu lieben und ihm allein zu dienen. Und Jesus macht uns durch Petrus deutlich, wir lieben Jesus dann, wenn wir lieben das, was Jesus liebt. Und das ist das höchste Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und weiter die wichtige Priorität, die oberste Priorität ist, dass wir Christus folgen und auf ihn alleine schauen, dass wir ihn als Herr anerkennen und ihn nacheifern und nicht auf andere gucken, die uns vielleicht besser geht als uns. Das hat oberste Priorität in unserem Leben. Und wir müssen heute durch Petrus überdenken, ob wir in unserem Leben unsere Prioritäten richtig gesetzt haben, ob das so ist. Natürlich macht das keiner von uns perfekt und richtig. Und wir strauchen immer wieder in unserem Leben. Und es ist so schön zu wissen, dass der Herr treu ist und wir immer wieder zu ihm zurückkehren können und ihm bekennen können, falsche Wege, die wir gegangen sind, und uns wieder neu aufmachen können, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Bei Jesus können wir neu beginnen, wenn wir aufrichtig Buße tun. Und wir können dann neu in der Kraft seines wunderbaren Evangeliums unsere obersten Prioritäten aus Liebe zu ihm leben, zu seiner Ehre und für uns zum Segen. Amen. Lass uns noch aufstehen. Ich will noch beten. Ja, Jesus, danke für dein großes Vorbild, dass du uns erwiesen hast in deinem Wort, wie du mit Petrus auch umgegangen bist, Herr. Und Herr, das fordert uns immer wieder heraus. Du siehst, wie oft wir straucheln in diesen Punkten, Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben, und sie trotzdem zu lieben in deinem Evangelium. Und wie wir ja darin versagen, Herr, aber hilf uns in der Kraft deines wunderbaren Evangeliums auf das zu schauen und dass dadurch deine wunderbaren Früchte wachsen in unserem Leben, wie Liebe, wie Freude, wie Geduld, wie Freundlichkeit in Umgang mit anderen Menschen. Und hilf uns, Herr, dich zu lieben über alles, dass es unsere oberste Priorität ist, dich zu lieben und dir zu folgen und überhaupt nicht zu schauen, wie das andere machen, Herr. Du bist der Herr und wir preisen dich als deine Gemeinde. Hilf uns auch als Älteste, sich um deine Gemeinde zu kümmern. Es ist deine Gemeinde, du hast sie uns anvertraut. Und wir brauchen da auch deine Hilfe, Herr. Und brauchen deine Gnade dazu. Danke, dass du in allem treu bist und dass du uns zum Ziel bringen wirst. Und dafür loben wir dich und dafür ehren wir deinen wunderbaren Namen. Amen.
Wir nehmen noch